SRF 1.
Und da ist das Regionaljournal Graubünden. Heute mit zufriedenen Sedruner. Die Umweltverbände sagen ja zur Skigebietsverbindung Sedrun-Andermatt. Dann geht es um einen hässigen Bündner SP-Präsident.
Das ist einerseits demokratiepolitisch bedenklich und einerseits auch doof und blöd.
Der Jon Pult schiesst scharf gegen die Bündner Regierung wegen Olympia. Und schliesslich ratlose Bergeller. Eine britische Firma hat einen Haufen Arbeitsplätze versprochen, aber eben nur versprochen. Das Wetter morgen bewölkt. Am Mikrofon Stefanie Hablützel. Die Skigebietsverbindung zwischen Sedrun und Andermatt ist ein grosser Schritt weiter. Die Bergbahnen haben sich mit den Umweltverbänden geeinigt. Die neue Skiarena soll jetzt kleiner sein als ursprünglich geplant. Silvio Lechti.
Der Sami Saviris, der hat Grosses vor. Sein Resort zu Andermatt mit 6 Luxushotels ist am Entstehen. Und der nächste grosse Brocken, die Verbindung der beiden Skigebiete Andermatt und Sedrun, hat jetzt eine wichtige Hürde genommen. Die Bahnen haben mit den Umweltverbänden einen Kompromiss ausgehandelt. Grünes Licht also für die neue Skiarena. Freude beim ägyptischen Investor Sami Saviris.
Ich konnte bis vor kurzem wirklich nicht behaupten, dass ich alle Hürden weg hatte und dass wir dieses Projekt mit Sicherheit zufrieden zu Ende bringen können. Denn ohne diese Verbindung hätten wir effektiv keine richtige Skidestination und dann wäre das Projekt ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte.
Die Umweltverbände haben sich lange gegen die Dimensionen von Saviris seiner Idee gewehrt. Zu gross und zu wenig ökologisch sehen die Pläne. Die Skigebietsverbindung und der Ausbau der Anlagen seien ein weiteres Beispiel für das Wettrüsten in den Bergen. Und das lehne ich mir ab, sagt Otto Sieber. Er ist Zentralsekretär von Pro Natura. Es gibt aber kein Gesetz, das diese Verbindung verbietet.
Unser Spielraum war also sehr eng und hat sich darauf beschränkt, darauf sehr gut zu schauen, ob diese heiklen Gebiete, landschaftlich und biologisch heiklen Gebiete, ob die den Schutz bekommen, den das Umweltrecht verlangt. Da sind wir erfolgreich gewesen, indem es weniger Pisten gibt. Es gibt im Ganzen etwa ein Drittel weniger Pisten, als ursprünglich geplant waren. Verschiedene Pisten sind verlegt worden.
Statt 42 neuen Pisten soll es weniger als 30 neue geben. Der Kompromiss betrifft vor allem die Urner Seite, aber auch auf der Bündner Seite ist das Projekt kleiner geworden. Im Gebiet Jombras bis Sedrun wäre auch ein Skigebiet vorgesehen gewesen. Jetzt wird es aber unter Schutz gestellt, sagt der Gemeindepräsident von Tujec, Sedrun, der Pankrazi Berter.
Das Gebiet Jombras wird man in den nächsten 40 Jahren für Skisport nicht nutzen. Das heisst, man darf so nutzen, wie es bis jetzt ist, Schalbewirtschaftung etc. Es bleibt alles gleich, aber wir kriegen mit dem Kompromiss die Verbindung, die sonst nicht möglich gewesen wäre.
Das neue grosse Skigebiet im Oberalp soll dann einmal mehr als 120 Kilometer Piste haben. Neu ist offen, wenn die Bergbahnen mit dem Ausbau des Skigebiets anfangen. Sollten aber die Baubewilligungen rechtzeitig kommen, glauben der Sami Saviris und seine Mitstreiter, dass es noch in diesem Jahr möglich wäre.
Die Bündner Regierung demonstriert Einigkeit, wenn es ums Thema Olympia geht. Weil die Abstimmung der Regierung wichtig ist, gibt es mehrere gemeinsame Auftritte. Das ist ungewöhnlich und macht die Olympiagegner rasend. Luca Laube.
Der Bündner SP-Präsident Jon Pult schaumt. Er, der wie ein Löwe gegen die Olympiakandidatur von Graubünden kämpft, muss zuschauen, wie die Regierung mit allem, was sie hat, für die Vorlage weibelt. Normalerweise redet nämlich nur ein Regierungsrat zu einem Thema in der Öffentlichkeit. Der, der für die jeweilige Angelegenheit zuständig ist. Aber schon während der Olympiadebatte im Dezember im Grossen Rat sind amigs alle Regierungsräte mit dabei gewesen. Der nächste Auftritt vor der ganzen Regierung ist der nächste Woche, was der SP-Präsident und Grossrat Pult scharf kritisiert.
Was ich bei der Regierung wenig Verständnis habe, ist, dass sie jetzt angekündigt haben, nächste Woche eine Pressekonferenz zu machen, zum fünften, wo sie nochmal erklären, warum die Regierung geschlossen für die Olympischen Spiele ist. Sie machen also genau das, was ich sie davor gewarnt habe im Grossen Rat. Sie tun nicht so, als ob diese Abstimmung eine Schicksalsabstimmung für Graubünden wäre, was sie nicht ist.
Momol, die Olympia-Abstimmung sei ganz klar das wichtigste Geschäft, das die Regierung in den letzten Jahren hatte, kontra der Regierungspräsident Hans-Jörg Draxl. Dass es wegen ihrem Auftritt Kritik vor linker Seite gibt, nimmt er gelassen.
Ja gut, die Regierung muss natürlich selber entscheiden, wie sie auftreten will.
und dass Gegner lieber wetten, dass man die Regierung weniger Gewicht beimessen würde, kann ich nachvollziehen, aber es ist überhaupt nicht die Meinung der Regierung. Die Regierung steht voll und ganz hinter diesem Projekt.
Voll und ganz eben doch nicht, heisst es von SP. Die hat selber auch einen Regierungsrat. Und der werde genötigt, um für die Vorlage einzustehen, schimpft Jon Pult.
Was mich als SP-Präsident noch stört, ist, dass sie eigentlich der Martin Jäger fast auch noch ein bisschen nötigen, da mitzumachen, obwohl ja alle in der Bündner Politik wissen, dass in dieser Regierung vier wahrscheinlich für Olympia sind und einer nicht dafür ist, wie es das auch vor den Wahlen im Jahr 2010 gesagt worden ist.
Das weiss auch der Regierungspräsident Hans-Jörg Traxel. Für ihn ist das aber überhaupt kein Problem. Schliesslich hege man in der Regierung ein Kollegialitätsprinzip, sprich, alle fünf ziehen am gleichen Strang.
Es ist ja üblich, dass die Regierung beschließt und das Geschäft miteinander vertritt. Das gilt immer. Es gibt auch schon Geschäfte, wo ich nicht bei der Mehrheit war und trotzdem für das Geschäft eingestanden bin.
Und so informieren nächste Woche alle fünf Regierungsräte über die Vorteile von einer Bündnerkandidatur für die Olympischen Spiele 2022. Ende Monat setzt die Regierung dann noch eins drauf und beantwortet an einer öffentlichen Veranstaltung in Langquart Fragen von der Bevölkerung zu diesem Thema. Fehlen tut dann nur der SPler Martin Jäger. Er hat den Organisatoren ausrichten lassen, er sei leider verhindert.
Der Luca Laube hat berichtet. Und entscheiden über Olympia tun schliesslich die Bündnerinnen und Bündner. Die Abstimmung zu den Olympischen Winterspielen ist am 3. März. Was sagen die Befürworter, was die Gegner, was sind die Knackpunkte? Unser Olympiadossier, das finden Sie auf dem Internet, wie immer, srf.ch/news, dann auf Regionen klicken. Die Paradestrecke von Rätischer Bahn, die Bernina-Linie, bleibt einen Monat lang unterbrochen. Grund ist ein Steinschlag im Buschlaf bei Brusio. Zwischen Poschiavo und Tirano müssen die Passagiere auf Bus umsteigen. Wieso muss man die Strecke gerade einen ganzen Monat sperren? Das habe ich der Peter Härtli, Sprecher von RHB, als erstes gefragt.
Ja, es geht nicht primär um die Schäden an der Bahnanlage. Die sind relativ gering. Die hat man in ein bis zwei Tagen behoben. Es geht vor allem um die Sicherung vom Hang, beziehungsweise die Räumung von dieser riesigen Wanne, die ziemlich gefüllt ist mit Gestein. Und um die Installierung oder Installation von Überwachungsanlagen im gefährdeten Hang.
Man braucht also Zeit für die Aufräumarbeiten und auch um die Situation besser im Auge zu behalten können.
Das ist richtig. Wir reden hier von 30'000 Kubikmeter Stein und Felsen, die hier im Bereich dieser Auffangwanne sich befinden. Und die muss geleert sein und geleert werden, damit sie überhaupt ihre Schutzfunktion inskünftig auch noch wahrnehmen kann.
Die Strecke zwischen Poschiavo und Tirano ist unterbrochen. Das Ganze ist auch Teil eigentlich von einem der Paradepferde der Rätischen Bahn, nämlich von der Bernina-Linie. Was bedeutet das jetzt? Touristen, die können zum Beispiel das Kreisviadukt Brusio nicht mehr sehen, kommen vielleicht nicht mehr, rechnen sie damit Einbußen?
Ja, wir können von Glück im Unglück reden, weil die Steinniederschläge, die haben jetzt im Januar stattgefunden und das ist bei weitem nicht unser stärkste Touristenmonat. Zudem kommen unsere Fahrgäste immer noch von Chur über den Bernina-Pass bis auf Poschiavo und ab Poschiavo haben wir einen Ersatzbetrieb auf der Straße eingerichtet und der führt unmittelbar neben Kreisviadukt durch. Also man sieht den Kreisviadukt auch so.
Mit wie vielen Kosten rechnen Sie für die ganzen Aufraum- und Überwachungsarbeiten?
Das ist auch schwierig, jetzt das quantifizieren können. Wir reden aber von Hunderten von Tausend Franken.
Mehrere Hunderttausend Franken kosten also die Reparaturarbeiten für Bahngleise bei Brusio, sagt der Peter Härtli. Er ist Sprecher von Rätischer Bahn. Die Bahnstrecke zwischen Poschiavo und Tirano bleibt wahrscheinlich einen Monat gesperrt. Letzten Herbst ist bekannt worden, dass eine britische Firma in Bergell 70 neue Arbeitsplätze schaffen wird. Zwicko Soprano ist ein Zentrum für Recyclingmaschinen geplant. Der Kanton hat 1,5 Millionen Franken aus dem Wirtschaftsförderungstopf in Aussicht gestellt. Im Tal fragt man sich jetzt aber langsam, kommt das Projekt überhaupt? Die Gemeinde hat schon lange nichts mehr gehört von dieser Firma. Silvio Lechti.
aus alten Pneu- und Plastikflaschen Erdöl machen, das ist die Idee. Maschinen dazu wollen die Briten im Bergell weiterentwickeln und dann in Serie produzieren. Schon im August 2011 hat die Gemeindeversammlung am Verkauf vom nötigen Land zu Vico Soprano zugestimmt. Letzten Herbst hat dann der Kanton für die Idee Fördergelder in Aussicht gestellt. Tönt gut, auch für die Gemeinde Bregaglia. Gleich ist Gemeindepräsidentin Dana Giacometti mittlerweile ein bisschen ratlos wegen dieser Sache. Sie hat nämlich seit mehreren Monaten nichts mehr gehört von der Firma.
Also der Kaufvertrag vom Land ist noch nicht unterzeichnet worden. Die letzten Informationen, die ich habe, sind aus dem Herbst 2012. Und da hat man mir mitgeteilt, dass die Firma noch die Restfinanzierung muss sichern mit den Banken.
Im Herbst hat es also noch an Geld gefehlt. Die Hoffnungen ins Projekt von der Firma Cracking Energy Machines sind im Bergell gross. Neue, spannende Arbeitsplätze würden vielleicht auch wieder mehr Leute ins Tal locken, die dann auch dort wohnen würden. Aber Dana Giacometti will jetzt Klarheit, ob Briten immer noch im Sinn haben zu bauen oder nicht.
Ich denke, ich werde das jetzt einmal traktandieren für eine nächste Sitzung vom Gemeindevorstand und den Herren dann einen netten Brief schreiben und uns einmal erkundigen, wie es weitergeht. Und sonst irgendwann muss man dann vielleicht sagen, das Land tun wir auch einer anderen Unternehmung zur Verfügung stellen, wenn sie jetzt nicht würden bauen.
Die Gemeinde hat nämlich noch einen anderen Interessent für das Areal Vico Soprano, sagt Dana Giacometti. Bei der britischen Firma war niemand erreichbar gewesen. Dafür beim Kanton. Dort hat man ja auch mit der Firma verhandelt und eine 1,5 Millionen Franken versprochen, wenn sie ihr Projekt realisiert. Er hat erst gerade Kontakt mit den Engländern, sagt der Chef vom Amt für Wirtschaft und Tourismus, der Eugen Arpagaus.
Also aktuell Stand, wo wir haben, ist, die Firma ist beabsichtigt, nach wie vor in der Gemeinde Bergell die Produktionsstätte aufzubauen. Gründung ist erfolgt, die haben ja auch schon gewisse Operativitätigkeit dort. Und jetzt ist noch die Frage offen zur Finanzierung und es hat sich ein bisschen verzögert, aber wir gehen davon aus, dass das gemäss der Absicht, die sie haben, so sollte umgesetzt werden.
Noch im Herbst ist die Firma Cracking Energy Machines davon ausgegangen, dass sie für die Produktionshalle und Bürobauten rund 8 Millionen Franken braucht. Schon heuer hätte man starten im Bergell, zuerst einmal mit 40, später dann mit 70 Leuten. Der Kanton glaubt noch an das Projekt, aber ob das dieses Jahr noch etwas wird, weiss auch Eugen Arpagaus nicht.
Offene Fragen also, ob das Bergell neue Arbeitsplätze kriegt, das war ein Beitrag von Silvio Liechti. Ilanz hat neue Pläne für die alte Sauerstofffabrik. Die Stadt möchte dort gerne ein Kulturzentrum und ein Museum zur Fabrik realisieren, meldet Radio Romansch. Geplant ist auch ein Musikgeschäft einzuquartieren. Wenn alles nach Plan geht, soll die Eröffnung ein Jahr sein. Die alte Sauerstofffabrik vom Militär in Ilanz ist seit 7 Jahren zu. Sie hören das Regionaljournal auf SRF 1. Es ist jetzt in 17:45. Wir schauen in den Resten vom Osten. Öppermal sind es die feinen Differenzen, die grossen Unterschiede machen. Zum Beispiel, wenn ein Thurgauer redet und dann ein St. Galler. Für die meisten ist das eh egal. Es ist nämlich klar, da kommt ein Ostschweizer. Und sein Dialekt, das mag man nicht. Wieso ist das eigentlich so? Damit hat sich der Sprachwissenschaftler Martin Graf unter anderem beschäftigt. Und zwar konkret am Thurgauer Dialekt. Martina Brassel hat mit Martin Graf über den Thurgauer Dialekt und seine Klischees geredet.
Martin Graf, in Ihrem Buch über Thurgauer Mundart steigen Sie mit einem Beispiel ein, das wir in der Ostschweiz alle kennen. Wir werden nämlich zu Zürich oder zu Bern gerne etwa mit Hopp St. Gallen rein mit dem Ballen und ich sage es jetzt extra mit diesen langen A begrüßt. Ich als St. Gallerin nehme da relativ gelassen. Der Thurgauer aber, so heisst, stört sich eher dran. Ärgert sich der Thurgauer, weil er mit dem St. Galler in den gleichen Topf hineingeworfen wird oder weil sein Dialekt mit dem St. Galler Dialekt gleichgestellt wird?
Ja, es ist so ein bisschen beides. Also mit dem FC St. Gallen möchte man natürlich nicht in Verbindung gebracht werden, weil im Thurgau ist man vielfach eher halt so ein bisschen FC Zürich und FC Basel-Fan. Aber es hat schon auch damit zu tun, dass man als Thurgauer so ein Zugehörigkeitsgefühl hat zum Kanton, und zwar zum eigenen Kanton und nicht zum Kanton St. Gallen. Und aus sprachlicher Sicht ist es halt eben schon so, dass, wie man das ausspricht, in St. Gallen, hopp, St. Gallen, rein mit dem Ballen, dort wird das A einfach heller artikuliert, als das im Thurgau gemacht wird. Dort wird es nämlich eher so ein bisschen neutral, so wie im Hochdeutschen ausgesprochen, hopp, St. Gallen, rein mit dem Ballen.
Aber das Beispiel zeigt natürlich, dass wir im Rest der Schweiz als eins wahrgenommen werden, oder zumindest unseren Dialekt. Woher kommt das? Was haben vielleicht die beiden Dialekte, der Thurgauer und der St. Galler, gemeinsam?
Also beim Thurgauer Dialekt kann man sagen, der ist eigentlich grossflächig relativ einheitlich. Also das geht vom Teil vom Schaffhausen aus über den ganzen Kanton Thurgau in die nördlichen Gebiete vom Kanton St. Gallen. Im Kanton St. Gallen ist es wesentlich komplizierter, weil das, was mit dem Thurgau gleichgesetzt wird, ist eigentlich nur der nördlichste Teil vom Kanton St. Gallen. Das ist so die Region Wiel, Fürstenland, dann um die Stadt St. Gallen herum bis Rorschach. Das wird so in einen Topf geworfen mit dem Thurgauer Deutschen, und das ist eigentlich auch gar nicht so falsch, weil das ist wirklich auch historisch gesehen ein Gebiet, das relativ zusammengehörig ist. Das geht dann noch ein bisschen weiter ins untere Rheintal hinein und hängt dann auch zusammen mit dem Gebiet Enneten Grenzen, also Vorarlberg, Bregenzer Wald und so weiter. Das ist historisch gesehen einfach eine Zone, die man eigentlich auch von außerhalb gesehen gut miteinander vergleichen kann.
Wenn man die Zone wieder ein bisschen zusammenzieht und zum Thurgau kommen oder beim Thurgau bleiben, dann ist der Thurgauer Dialekt ja schon ein Dialekt, der in der Schweiz ein bisschen verpönt ist. Woher kommt die Abneigung gegenüber dem Thurgauer Dialekt im Rest der Schweiz?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, es sind eigentlich drei Antworten, die man darauf geben kann. Das eine ist so eine Art kulturhistorische Konstante, dass nämlich eigentlich seit vorchristlicher Zeit, also seit dem Perserkrieg mindestens im 5. Jahrhundert vor Christus ungefähr, bis heute alles, was im Osten liegt, allgemein so ein bisschen als fremd, als gefährlich, als komisch, als ein bisschen zurückgeblieben wahrgenommen wird. Da könnte man ganz viele Beispiele anführen. Also das ist im Kalten Krieg natürlich der eiserne Vorhang, wo der Osten vom Westen trennt hat. Die westliche Welt gilt als die bessere Welt, die fortschrittliche Welt. Alles, was East End ist im englischen Sprachgebrauch, auch wenn es gar nicht im Osten ist, gilt ein bisschen als zurückgeblieben und so weiter. Da könnte man hunderte Beispiele bringen. Der zweite Punkt ist jetzt, innerhalb von der Schweiz gesehen, werden auffällig häufig alle Gebiete, die touristisch gut erschlossen sind, also das sind vor allem die Berggebiete natürlich, Wallis, Berner Oberland, Innerschweiz, Graubünden, werden als positiv beurteilt, auch im Sprachlichen. Und dort, wo man gerne hingeht, wo man gerne seine Zeit verbringt, dort hat es halt auch nette Leute, die einen netten Dialekt reden, und alles, was halt nicht so touristisch gut erschlossen ist, das gilt als weniger schön. Und auch die städtischen Dialekte werden meistens als relativ positiv bewertet. Teilweise auch ein bisschen kontrovers, aber im Allgemeinen als positiv, und da hat der Thurgau halt nicht so viel Chance. Und der dritte Grund, noch ganz kurz, ist der, dass Regionen allgemein in Europa, wo man es eher hinten ausspricht, also am hinteren Gaumen oder am Zäpfli, das wird immer so ein bisschen als reserviert und vornehm, aber auch als arrogant wahrgenommen.
Das Letzte, was Sie gesagt haben, der R, wo man weit hinten fast nicht hört, ist sicher etwas, das den Thurgauer Dialekt auszeichnet, wenn man einfach hinhört. Was hört man sonst noch, wenn man einen Thurgauer reden hört?
Ja, man hört die spezielle Qualität der A-Laute, also die langen und kurzen A, die man hat in einem Wort wie Tag oder Strasse und so, die werden relativ gesehen weit oben im Mundraum ausgesprochen, weiter jedenfalls als im Kanton Zürich, oder im Kanton Aargau und in weiten Gebieten der Schweiz, wo das ein bisschen verdumpft und tiefer im Mundraum ausgesprochen wird. Dann gibt es halt noch ein paar schöne Wörter, zum Beispiel, dass man sagt Töchter für eine Tochter in der Einzahl, wo es speziell thurgauisch gilt. Es gibt spezielle Wörter wie das Gemeinschweizerdeutsche «gseh» ist im Thurgau entweder «gsie» oder «sechen», und es sind noch ein paar andere Sachen, die man noch anführen kann.
In Ihrem Buch sprechen Sie eine interessante Grenze an, die sogenannte Bäckeli-Grenze und auch die Thurgrenze. Was hat es da damit auf sich?
Ja, man kann den Thurgau-Dialekt geografisch grob gesehen in vier Zonen einteilen. Man kann nämlich so eine Art, ein verzogenes, ein schiefes Fadenkreuz über den Thurgau legen. Das eine ist eine Linie, die so quer durch den Kanton durchgeht, von Kreuzlingen so Richtung Südwesten, Richtung Wiel. Und wenn man die Grenze, die Linie sich vorstellt, spricht man links von der Grenze, also im Westen, sagt man Bäckeli, Und rechts im Osten von der Grenze sagt man Bäckeli. Das ist die sogenannte Bäckeli-Grenze. Die betrifft einfach den Laut ZK bzw. GG. Auch in Wörtern wie Acker und Acker kommt das zum Tragen. Die andere Grenze, die Tourgrenze, die ist genau um 90 Grad verschoben. Die geht mehr oder weniger von Osten nach Westen, trennt den Kanton in einen Nordteil und in einen Südteil. Und da gibt es ganz verschiedene Merkmale, wo sich nicht so stark jetzt gehalten haben wie bei der Bäckeli-Grenze, die relativ stabil ist. Also ich habe es schon gesagt, das Gsee und das Sechen und Gsie gehört an die Tourgrenzen an. Nördlich von der Tour sagt man nämlich Sechen und südlich von der Tour sagt man Gsie. Dann Wörter mit einem kurzen Vokal, wo nur eine Silbe haben, das Wort wie Moos oder wie Grab oder wie Glas, wie ich es schon gesagt habe, die spricht man kurz aus nördlich von der Tour und die spricht man lang aus südlich von der Tour, also nördlich Moos, Weiss Grab und südlich von der Tour Moos, Weiss Grab. Aber wahrscheinlich sind die Grenzen schon relativ verwischt, also bei den zwei Beispielen, die ich jetzt gesagt habe.
Wenn wir jetzt über die beiden Grenzen geredet haben, können wir auch noch über einen Dialekt reden innerhalb des Thurgau, der recht speziell ist. Das ist der Dialekt in Ermatingen, die Mundart der Fischer. Und ich würde sagen, dazu lassen wir uns jetzt mal ein Beispiel an.
Ich mache etwa Dorfrundgänge. Ich führe gerne die Leute an unser schönes Dorf durch und zeige ihnen die schönen Häuser und erzähle auch etwa eine Anekdote. Zum Beispiel die von der Kronenwirtin. Wir haben einen Fischer gehabt, der war Konrad Läubli, aber alle haben ihm gesagt, Golo. Und ich habe nie gewusst, warum. Und dann hat mir der Hermann Stör gesagt, das sage ich einmal gern in die Krone, gehe einkehren und habe dort etwa einmal die Serviertöchter tätschelt. Und dann hat die Wirtin, Frau Blattner, gesagt, Golo! Und darum hat er Golo geheissen.
Spezielle Geschichte in einem speziellen Dialekt. Was für Einflüsse hört man jetzt in diesem Dialekt?
Also der Dialekt, den man in Ermatingen und in noch ein paar anderen Dörfchen am Untersee redet, zum Beispiel in Triboltingen oder auch Mannenbach, noch so in letzter Reste, der gehört zum sogenannten Bodensee-Alemannischen. Und das ist eine Zone, die sich eigentlich rund um den Bodensee herum erstreckt, die ursprünglich mal bis an die Tour gegangen ist, die aber letztlich zurückgezogen hat, wirklich nur noch bis an den See hin und sich in ganz allerletzten Resten noch gehalten hat am Untersee, in diesen zwei, drei Dörfern. Das ist ein Dialekt, der zum Mittelalemannischen gehört. Das ist eigentlich nicht der Bereich vom Alemannischen, wo das Schweizerdeutsche zustande gehört, nämlich zum Hochalemannischen. Und das Mittelalemannische, das am Bodensee, das zeichnet sich eben dadurch aus, dass man Laut gehört wie Zogen, wie die Frau jetzt in dem Beispiel gerade schön gesagt hat, oder sie sagt auch Töchter. Das ist auch so etwas Mittelalemannisches. Oder sie hat gesagt Gsaat. Eigentlich würde man erwarten Gsaat, aber sie hat jetzt Gsaat gesagt und das ist auch so ein Relikt, wo man in dem Gebiet noch sagt. Und das gehört man um den ganzen Bodensee herum bis so in den Bregenzer Wald und auch so ein bisschen im unteren Rheintal gehört man noch so Sachen. Das ist so eine zusammengehörende Zone, die ursprünglich einmal viel grösser war, die sich jetzt aber ein bisschen zurückgezogen hat bis an den See einfach auch nicht direkt.
Sie haben es angedeutet und wir wissen es auch, der Dialekt und die Sprache verändern sich im Laufe der Zeit. Gewisse Wörter gehen verloren. Wie geht die Gesellschaft mit dem Wandel vom Dialekt um?
Mit dem geht man im Thurgau eigentlich sehr gelassen um und das macht der Thurgau eigentlich schon seit 1000 Jahren auch relativ sympathisch. Der Thurgau kann nämlich so etwas, gilt als so etwas wie ein Innovationsventil. Alles, was an Neuem ins Schweizerdeutsche kommt, das kommt immer vom Nordosten her. Der Thurgau ist so etwas wie ein Tor eigentlich zu der weiteren deutschen Sprachwelt und alles, was an Neuem kommt, das kommt zuerst einmal so über den Nordosten, also über den Thurgau. Natürlich auch am ganzen Nordrand von der Schweiz entlang, aber ganz besonders stark über den Nordosten. Und damit haben die Thurgauer eigentlich nie Mühe gehabt. Es ist mehr so, dass die Thurgauer im Gegenteil eben sich wehren gegen ein Beharren, gegen ein Konservieren von der Sprache. Das hat man auch schön gesehen im Hochsommer 2009, wo es um die Schreibung von der Flurnamen gegangen ist. Da hat man sich eigentlich dagegen gewehrt, dass man so uralte mundartliche Formen aufschreibt. Man hat sich eigentlich lieber doch als Hochdeutsche gehalten, das, was man immer schon gehabt hat und das, was man auch wiederum versteht. Und das macht den Thurgau irgendwie auch recht sympathisch, würde ich sagen.
Der Sprachwissenschaftler Martin Graf im Gespräch mit der Martina Brassel. Sein neues Buch heisst «Thurgauer Mundart in Geschichte und Gegenwart». Das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1, es ist 5:05 und wir sind beim Wetter, da sind Prognosen von der Claudia Stocker von SRF Meteo.
Es gibt morgen noch mal recht einen freundlichen Tag, besonders über den Bergen scheint zum Teil auch die Sonne. Am Nachmittag ziehen aber immer dickere Wolken auf, die dann auf den Freitag auch Schnee bringen. Es wird aber markant kühler. Das Zernetz und das Pontresina gibt es morgen nur noch gerade 0 Grad, das Tiefenkastel 2 Grad und das Meienfeld 5 Grad. Immerhin, in den Südtälern bleibt es mild, zum Beispiel das Roveredo bei 8 Grad. Am Freitag schneit es besonders in Nord- und Mittelbünden immer wieder. Richtung Engadin werden die Schneemengen zwar kleiner, aber auch dort wird es weiss.
Und das sind die Bündner Meldungen vom Tag. Die Skigebietsverbindung zwischen Zedrun und Andermatt ist ein grosser Schritt weiter. Die Bergbahnen haben sich mit den Umweltverbänden geeinigt. Die geplante Skiarena soll jetzt kleiner sein als ursprünglich geplant. Das haben die Beteiligten heute in Zaltdorf mitgeteilt. Es soll deutlich weniger neue Pisten und auch weniger Lift geben, als die Bergbahnen am Anfang wollen. Noch offen ist, ob schon im Herbst gebaut wird wie geplant. Die Bündner Regierung demonstriert Einigkeit, wenn es um das Thema Olympia geht. Weil die Abstimmung der Regierung wichtig ist, gibt es mehrere gemeinsame Auftritte. Das kritisiert der Bündner SP-Präsident Jon Pult scharf. Die Regierung will Olympia zu einer Schicksalsfrage für den Kanton aufstilisieren. Der zuständige Regierungsrat und dieses Jahr auch Regierungspräsident Hans-Jörg Traxel weist die Kritik von SP zurück. Die Regierung die könne selber entscheiden, welche Vorlage sie wie vertrete. Letzten Herbst ist bekannt worden, dass die britische Firma Cracking Energy Machines ins Bergell gehen wird und 70 Arbeitsplätze plant. Bei der Gemeinde hat man sich schon gefreut, seitdem aber nichts mehr gehört. Man wisse nicht, ob die Pläne noch aktuell sehen, heisst es bei der Gemeinde. Bei der Ansiedlung der Firma ist auch der Kanton involviert. Er hat Fördergelder in Millionenhöhe in Aussicht gestellt. Dort glaubt man noch ans Projekt. Wegen offener Fragen bei der Finanzierung geht es aber länger. Und die Bahnstrecke zwischen Poschiavo und Tirano bleibt einen Monat gesperrt. Grund ist ein Steinschlag. Passagiere werden während dieser Zeit mit Bus transportiert. Und das war es vom Regionaljournal Graubünden. Mein Name ist Stefanie Hablützel. Was läuft in Graubünden? Alle Nachrichten die finden Sie auf dem Internet. Der Weg dorthin srf.ch/news und dann Graubünden anklicken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.